Ich hatte einen Bub, der das Phänomen dann so beschrieben hat. Er hat gesagt, sie auf dem Blatt hat es wie Gletscherspalten. Oder die Zwischenräume, die Formen. Dann wird das dominant und dann hat man das Problem, dass die Person dann nicht konzentriert scheint. Oder? Und dann wird das falsch interpretiert. Und die Kinder verstehen die Welt nachher nicht mehr. Oder? Und erleben ihre Unfähigkeit. Und dabei ist das ein visuelles Phänomen, wo man sehr wohl könnte beseitigen, um die Konzentration zu behalten.
Sali Fritz, schön bist du dabei.
Hallo John.
Ich freue mich sehr, diese Episode zu machen, weil, wie du weißt, ich von dem auch betroffen bin, von dem Irland-Syndrom, und über das werden wir ja heute reden. Ich habe gedacht, dass wir, also ich würde gerne, dass du dir vorstellst, zuerst mal ein bisschen, dass alle ein bisschen wissen, wer du bist, und dann geht es vor allem darum, denke ich, zu erklären, was ist das Irland-Syndrom überhaupt und was mich speziell interessieren wird, dass man das sehr klar überbringen, ist, was sind so die verschiedenen Symptombilder, was sind die verschiedenen Diagnosen, die vielleicht gerade auch Kinder am X bekommen im Schulumfeld, wo allenfalls könnte auch mit Irland-Syndrom zu tun haben, also dass man mit den entsprechenden Massnahmen auch eine Verbesserung bringen und so weiter. Also das ist so ein bisschen für mich der Bereich, wo ich am meisten darauf eingehen will. Von dem her fang doch du gerne einfach mal an damit, wer bist du und wie bist du überhaupt zu dem gekommen?
Ja, gut. Ich freue mich natürlich, dass wir zwei das Interview können machen. Du als betroffene Person und ich, wo seit vielen Jahren in diesem Bereich tätig bin. Aber angefangen habe ich natürlich nicht mit dem.
Ja.
Sondern meine Grundausbildung ist Primar-Reallehrer. Ich habe im Kanton Schweiz unterrichtet, auch in Mehrklassenschulen, und bin dann längere Zeit in Afrika gsi und habe dort aber dann vor allem im Bereich Blinden- und Sehbehindertenwesen gearbeitet. Das ist eine Spezialisierung, die ich gemacht habe.
Ja.
Parallel zu dem, ich war dann Leiter gsi viele Jahre in der beruflichen Rehabilitation von Blinden und Sehbehinderten an der damaligen Eingliederungsstelle für Sehbehinderte in Basel. Mhm. Also ich hatte hier schon mit dem Gesehen zu tun gehabt, aber es ist mit dem Schlechtsehen, wo man hat können messen, also die Person sieht, hat einen reduzierten Visus oder hat ein eingeschränktes Gesichtsfeld. Das ist der Bereich gewesen. Mhm. Parallel zu meiner damaligen Tätigkeit habe ich dann mit einem spezialisierten Augenoptiker zusammen, Fritz Buser, habe ich die Low Vision Trainer Ausbildung aufbauen in der Schweiz und wir haben dort dann Fachleute ausgebildet, eigentlich im ganzen deutschsprachigen Raum von Europa.
Okay.
Ich habe dann zusätzlich noch eine Ausbildung gemacht am ISB, also von der Uni Basel, als Fachlehrer für Lernförderung. Und da bin ich verschrocken in dieser Ausbildung, weil das Gesehen eigentlich kaum eine Rolle gespielt hat, ausbildungsmässig. Und ich bin da schon bereits sehr sensibilisiert gewesen auf das, weil für mich ist es ganz klar gewesen, dass das Gesehen, also alle Sinne, eine zentrale Rolle spielen im Lernen. Und 1997 hat Helen Oerlin, ist das Buch von der Helen Oerlin, Lernen mit Farben, Lesen mit Farben, rausgekommen. Das ist 1997. Und als ich das Buch gelesen habe, das war wie ein Virus gewesen. Ich habe dann mich vertieft in dieser ganzen Sache. Ich bin 2000 dann nach England und habe dort die sogenannte Erlen-Screener-Ausbildung gemacht. Und für mich hat es laufend Bestätigungen gegeben von Beobachtungen, die ich gemacht habe, und dann Veränderungen auf dieser Stufe vom Early Screening. Vielleicht hier, das ist eine Vorabklärung von diesen visuellen Wahrnehmungsstörungen, wo man nachher versucht, mit farbigen Folien in dem ganzen Zeh, versucht, die Störungen zu reduzieren, die Wahrnehmungsstörungen.
Ja.
Das ist ein Jahr später. Jawohl.
Ja.
Ja. Und ein Jahr später habe ich dann bereits Diagnostikerausbildung gemacht. Das ist dann der Bereich, wo man vertiefter die Abklärungen macht. Und das passiert dann mit Gläser. Mhm. Und zwar sind im Filterkoffer sind rund 80 verschiedene Farben. Und im Abklärungsprozess sucht man dann noch Kombinationen. Also am Schluss hat man dann in der Regel eine Kombination. Und nach dieser Zusammenstellung wird dann das eingefärbt in einem Labor in den USA.
Dann gibt es eine Brille.
Ja. Oder allenfalls Kontaktlinsen. Auch das
ist genau. Ja.
Also das ist so mein Werdegang. Eine ganz entscheidende Bemerkung möchte ich anbringen. Meine wichtigsten Lehrerinnen und Lehrer sind die betroffenen Personen gewesen.
Ja, ja.
Weil die haben ja, nur die haben können die Veränderungen beschreiben. Mhm. Was passiert, wenn jetzt die Person zum Beispiel eine blaue Folie auf den Text?
Also du selber bist einfach gar nicht betroffen. Du hast ja auch schon, also das hast du bis jetzt gemerkt.
Ich bin gar nicht betroffen, wobei ich ein ziemlich kompliziertes visuelles System, was für mich eigentlich fast ein bisschen zur beruflichen Ausrüstung gehört. Aber das würde jetzt zu weit gehen, wenn ich da mein visuelles System würde ich erklären.
Okay. Aber von Irland bist du nicht betroffen? Also du merkst keinen
Unterschied? Nein, gar nicht. Und meine Ausbilderin, die ist selber betroffen gewesen, die hat das fast nicht können begreifen, dass man die X zählen kann. Mhm. Zum Beispiel. Also das ist eine von den Übungen.
Mhm, genau.
Jetzt, wenn wir von der Irland Methode reden, dann müssen wir ganz kurz auch über das Licht reden. Mhm. Mhm. Weil Licht und über Wellenlängen. Wir alle wissen, wir sind von Wellenlängen nur so umgeben und eigentlich nur dank der Wellenlängen können wir jetzt das Gespräch miteinander führen.
Ja, richtig.
Aber das weisse Licht ist eben nicht weiss, sondern das ist zusammengesetzt von allen sichtbaren Farben. Und das ist ein ganz kleiner Ausschnitt aus diesen Wellen raus, und zwar zwischen 400 Nanometer und 700 Nanometer. Das sind die Regenbogenfarben. Mhm. Und das Licht verändert mir dann entweder eben mit der Folie oder mit dem Filter. Also Folien absorbieren den Teil vom Licht oder eben da vor allem Filtergläser absorbieren den störenden Teil vom Licht. Und das ist das Prinzip. Und jetzt sehen wir etwas Wichtiges. Das ist, was wir hier machen, ist rein naturwissenschaftlich. Es ist Optik. Wir verändern das Licht, das ins visuelle System hineinkommt und schauen nachher, was passiert. Genau. Ist es dann angenehmer mit diesen Filtern oder wird es schlechter? Das ist dann auch in der Abklärung möglich. Das ist sogar ganz wichtig, dass wir im Grunde genommen eine Kalibrierung machen. Mhm. Ein Vergleich, wenn ich Radio höre und die Frequenzen nicht richtig eingestellt sind, dann stört das sehr stark. Und dann suche ich ja die Wellenlängen, wo nicht mehr gestört sind. Und dann habe ich ein klares Hörerlebnis. Und beim Visuellen machen wir genau das Gleiche. Wir verwenden die Filtergläser und schauen, welcher Teil vom Licht muss absorbiert werden, dass der Buchstabe wieder ruhig ist.
Ja.
Also das wären so die physikalischen Grundlagen von dieser Methode.
Genau.
Dann, ja, du hast gerade eine Frage.
Nein. Ich denke eben, vielleicht erklären wir doch, was Leute überhaupt zu dir bringt. Also, wie kommen die zu dir? Was haben die für Beschwerden? Was haben die für Diagnosen bekommen? Wo denn der Prozess hilft oder wo die Filter können helfen?
Jawohl. Vielleicht noch zum Abschluss von dem, was wir vorher hatten. Wir sehen hier, dass eigentlich die betroffene Person, der Hauptakteur ist in dem ganzen Prozess. Sie sagt, das ist angenehmer. Sie erlebt, dass das Lesen jetzt plötzlich einfacher ist. Sie erlebt, dass plötzlich durch einen Stegen auflaufen angenehmer ist, sie sich sicherer fühlt. Und im Grunde genommen gibt es eine weitere Möglichkeit für die Abklärung. Das ist dann, und zwar mit bildgebenden Verfahren, wo man Messungen macht, was passiert im Hirn. Mhm. Und da gehört SPECT-Untersuchung gehört dazu. Da schaut man bei einer spezifischen visuellen Aufgabe, welche Hirnareale sind stimuliert. Ja. Und kann dann nachher schauen, mit dem Filter, was verändert sich dort. Und da sind Untersuchungen in den USA gemacht worden, wo man sehr deutlich gesehen haben, wie mit dem normalen Licht die Personen einer ständigen Überreizung die Hirnareale ständig überreizt sind und dass nachher mit dem Filter bei der gleichen Aufgabe nur noch die Hirnareale aktiv sind, die notwendig sind für die Aufgabe. Das nur als kleiner Einschub.
Ja, finde ich wichtig. Also das ist wirklich etwas gewesen, wo mir Eindruck gemacht hat und ich will das unbedingt noch suchen im Netz. Der Dr. Amen heisst er, glaube ich, der hat so
Bilder. Jawohl, ja. Daniel Amen und genau. Da existiert auch ein Interview im Netz mit Helen Allen und dem Amen. Also Amen und seine Frau sind an dem Tisch und mit der Helen Allen. Gut, ich könnte dir allenfalls den Link dann zufügen.
Ja, gerne. Ja.
Mhm. Gut. Jetzt, wer kann betroffen sein? Das sind verschiedene Gruppen. Ich teile die eigentlich ein bisschen so ein. Wir haben einmal eine grosse Gruppe und die war am Anfang von der Erlin-Methode im Zentrum gewesen. Das ist Legasthenie, Dyslexie, ADS, ADHS. Das war die Gruppe gewesen, die am sichtbarsten unter dem gelitten hat, aber niemand ist auf diese Methode dann gestossen. Mhm. Optiker haben dann angefangen zu trainieren, aber wenn eine Verarbeitung nicht richtig erfolgt, ist das natürlich sehr problematisch, wenn man da anfängt zu trainieren. Mhm. Wenn zum Beispiel ein B einmal nach links schaut, ein kleines B und das andere mal nach rechts, und ich will dann das trainieren, dann bringt das gar nichts, weil das B erscheint einmal gegen links und das andere mal gegen rechts. Das ist ein Prozess, der im Hirn passiert. Also wir müssen dort zuerst schauen, eine Normalisierung zu erreichen. Mhm. Dann, historisch gesehen ist das noch interessant. Helen Erlin hat angefangen eben mit Dyslexiker. Und dann haben die dann die Filter bekommen haben, also Brille, haben die plötzlich gesagt, seit ich die Filter trage, habe ich viel weniger Kopfweh oder ich habe keine Migräne mehr. Und das war nachher die zweite Gruppe gewesen. Wo man gesehen hat, dass das einen Einfluss hat. Und dann ist eine dritte Gruppe dazugekommen, sehr wichtige. Das sind die Menschen mit der Autismus-Spektrum-Störung. Mhm. Wobei dort zu erwähnen ist, dass das natürlich das ganze sensorische System ist überreizt. Und wir haben dann die Möglichkeit, wenigstens den visuellen Teil zu normalisieren. Und dann eine ganz weitere Gruppe, Menschen nach Schädel-Hirntrauma und nach HWS-Distorsion, Schleudertrauma. Und da haben die Amerikaner jetzt natürlich die traurige Gelegenheit im Grunde genommen, dass sie sehr viele Kriegsverletzte haben mit Schädel-Hirntrauma. Und da sind jetzt auch verschiedene Forschungsprojekte gelaufen in den USA, wo mit dieser Gruppe.
Sehr spannend. Zuerst mal, ich muss da ganz schnell einhocken. Also zuerst noch mal schnell zu wiederholen. Du hast vier Gruppen erwähnt, oder? Also
ja, und die fünfte kommt jetzt noch. Ja.
Die fünfte kommt noch. Also, dann macht doch noch fertig.
Ja, und die fünfte Gruppe wäre noch Epilepsie. Die ist für mich eigentlich sehr klein, aber sie kommt immer wieder vor, weil die Epilepsie ist natürlich ganz aus verständlichen Gründen in den Händen von der Pharmakologie. Und leider ist dort noch nicht eine Zusammenarbeit möglich gewesen, weil ich denke, wenn so eine Grundvoraussetzung da wäre für eine visuelle Überreizung, könnte man allenfalls die visuelle Überreizung einmal reduzieren mit Filter, mit Absorption von störenden Wellenlängen. Und es könnte dann eben sein, dass man nachher das Medikament könnte anpassen, vielleicht auch reduzieren. Mhm. Aber leider ist die Zusammenarbeit noch nicht gelungen, nur in Einzelfällen. Aber das ist sicher noch ein wichtiger Punkt.
Auf das möchte ich später sicher noch eingehen, die Zusammenarbeit überhaupt mit anderen Fachgebieten, also jetzt ja. Primär einmal mit der Optik und so, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu.
Ja.
Ich kann jetzt noch schnell einhängen, weil du die USA erwähnst. Irland kommt aus den USA, der Eamon ist in den USA. Anscheinend gibt es da Forschung zu Schädel-Hirn-Trauma, das habe ich nicht gewusst. Ich habe gehört, dass in den USA das sehr viel mehr verbreitet ist. Also ich kann mich erinnern, mein Vater war in den USA, hat irgendwie Leute besucht, weiß nicht mehr genau, wer das war, Konzert gespielt und so. Und dann haben sie das in einer Autofahrt erwähnt, dass ich das gerade gemacht habe, dass ich das gerade herausgefunden habe, dass mir das extrem hilft. Die Brille. Und dann ist das irgendwie gesehen im Bildungsbereich und gefunden, ah ja, das ist doch völlig bekannt, das ist relativ verbreitet und so. Das wird, also, hat mich dann sehr erstaunt, oder? Und ich habe schon gehört, dass in England gewisse, vielleicht sogar die Unis, glaube ich, sogar die Kosten zum Teil übernehmen. Weißt du etwas zu dem? Also, ist das wirklich so dermaßen anders wie in der Schweiz?
Das ist jetzt für mich noch schwierig zu sagen. Ja. In den USA ist es so, dass die Erlen-Methode sehr stark verbreitet ist in der Pädagogik und Psychologie. Mhm. Das hat als Folge, dass es wie so eine Insel-Methode ist und wo ganz wenige, eine kleine Zusammenarbeit ist mit anderen sehr wichtigen Bereichen wie Optometrie, wie Ophthalmologie, und das wird fast wie ein Konkurrenzunternehmen angenommen. Also es gibt relativ grosse Kämpfe zwischen diesen verschiedenen Disziplinen. Yeah. Und ich probiere in der Schweiz strebe ich eher einen interdisziplinären Ansatz an. Weil die verschiedenen Gruppen, die haben eine ganz andere Bedeutung. Die verschiedenen Gruppen sollten eben zusammenarbeiten, zusammenarbeiten. Im Prinzip könnte ein Augenarzt schon merken, oh, da ist etwas nicht in der Ordnung. Oder es könnte ein Optometrist merken, dass das ein Problem sein, das man genauer muss abklären muss. Es geht nachher noch, für mich ist das Modellland eigentlich Neuseeland. Mhm. In Neuseeland haben die verschiedenen Gruppen eine enge Zusammenarbeit. Wie das quantitativ ist, jetzt die Verbreitung in den USA, das ist ganz unterschiedlich. Und ich weiss auch, dass in den einzelnen Staaten das Angebot sehr unterschiedlich ist. Mhm. Und quantitativ könnte ich es jetzt nicht abmessen, dass die Abdeckung besser ist.
Genau, ich sehe sicher nicht viele Leute, die mit den Brillen rumlaufen in den USA. Ich bin ja relativ oft in diesem Land. Es ist sicher nicht so, dass ich es oft sehe, oder? Ich habe jetzt einfach gehört, dass es im Bildungssektor das relativ verbreitet sein könnte. Ich habe mich erinnern, ein Video gesehen von Australien, wo genau in Optiko, ich glaube das sogar von England, wo, so wie ich es verstanden habe, Optiko einfach auch Irlenabklärungen macht, oder? Und eben keine Ahnung, wie verbreitet
das ist. Das müssen wir vielleicht noch erwähnen. In England hat es zwei Methoden, die an und für sich im ähnlichen Bereich arbeiten. Die eine Methode wird vermehrt mit Optometristen gemacht. Die haben dann auch noch ein Gerät dazu für das Screening. Mhm. Also ich arbeite lieber mit der anderen Methode, weil ich muss die Leute sehen. Ich muss die Leute sehen, die Reaktionen sehen von den Leuten und nicht durch das, dass die in ein Apparat hineinschauen.
Ah so, also das Apparat das ist
nicht ein Teil von der anderen Methode. Es sind zwei Systeme in England, das nennt sich Kolorimeter. Sie haben die Methode dann ein bisschen anders genannt. Sie reden dort vom Myers-Erlin-Syndrom. Mhm. Also das ist ein bisschen ein Unterschied, aber das würde sehr weit gehen, wenn wir jetzt hier ins Detail gehen. In Neuseeland sind rund 30 Diagnostiker und es sind etwa ein bisschen mehr als 4 Millionen Einwohner. Also ja. Auf die Schweiz bezogen sehe ich natürlich auch in dem Bereich, dass wir Diagnostiker haben müssen. Und ja. Wir sind jetzt in der Westschweiz wieder dran, dass man voraussichtlich in Genf noch jemanden ausbildet. Aber es ist einfach etwas, das wachsen muss. Und ich bin sehr intensiv jetzt auch dran, weil sobald das Angebot da ist, wird es häufig dann eben auch genutzt.
Oh, aha, okay, das hast du mir jetzt ein bisschen. Also ich hatte jetzt gesagt, eben, man muss ja zuerst einmal der Bedarf müsste ja da sein, oder? Sonst bringt es nicht noch viel mehr Diagnostiker zu haben.
Also aber das läuft parallel.
Okay.
Das muss im Grunde genommen parallel laufen.
Also,
weil für mich ist es ganz klar, der Bedarf ist da. Aber es wissen einfach noch zu wenig Leute darüber, von dem. Und dann gibt es natürlich auch Augenärzte, die sich sehr kritisch dazu äußern, weil sie die Methoden einfach nicht kennen und keine Personen erlebt haben.
Hast du auch gute Erfahrungen mit Optik oder ist es immer noch ein Grabenkampf? Also,
Nein. Das ist, also mit der Optik habe ich relativ guten Kontakt, auch mit Augenärzten, weil ich auch mit den Augenärzten natürlich früher vom Sehbehindertenhausen auch Kontakt hatte. Mhm. Ich hatte einen Vortrag vor 40 Augenärzten in Luzern und Secho war sehr, sehr offen. Mhm. Und wir sind einfach noch am Aufbauen.
Ja. Nein, also ich bin völlig einverstanden. Ich nehme natürlich auch schwer an, dass der Bedarf relativ groß wäre. Und das liegt einfach nicht wissen.
Ja, und das ist im Grunde noch schade. Im Grunde noch gerade das Screening. Ich meine, nach einer Stunde weiss ich, ob die Person betroffen ist oder nicht. Mit einer grossen Wahrscheinlichkeit.
Oder? Aber gäbe es nicht auch, kann man nicht einfach sagen, ja, alle, die Leseschwierigkeiten haben, alle, die irgendeine Legasthenie-Diagnose haben, die sollen einfach mal ein Irland-Screening machen? Also, oder wäre das ja, übertrieben?
Also, nein. Also es gibt ja auch Publikationen in den USA, vor allem, wo man eigentlich davon ausgeht, dass Personen mit Lese-Lern-Problemen etwa 40% könnten profitieren von der Arlen-Methode.
Ja. Und das weisst du erst, wenn du es machst, oder? Also, ich meine, man muss es einfach probieren.
Und das weisst du erst, wenn ich kann vergleichen kann, oder?
Ja.
Leute, wenn man die fragt, hast du Probleme beim Stegenlaufen, dann sagen die, ja, nein, überhaupt nicht. Mhm. Aber wenn sie es vergleichen,
genau.
Dann merken sie ja, Moment, das ist ja viel weniger anstrengend.
Genau, also das mit dem Stegenlaufen, genau, das müssen wir vielleicht schnell dazu erklären. Ja. Also wir kommen jetzt sicher noch auf Details gerade zurück, oder was sind die verschiedenen Bilder und was sind die Erfahrungen, da würde mich sehr interessieren, was du da erlebt hast von einzelnen Leuten, was die für Unterschiede merken und so. Das mit den Stegen kann ich wirklich auch selber darauf eingehen, dass ich seither gemerkt habe, seitdem ich gemerkt habe, dass es überhaupt könnte mit dem visuellen System zu tun haben.
Ja.
Fällt mir das immer wieder auf im Alltag, dass ich irgendwie, ich bin gerne mal ein bisschen schnell unterwegs und gerne mal die Stege auf- oder runtersäckeln oder so ein bisschen. Ja. Und dann plötzlich kommt der Moment, wo ich mich stoppen muss, weil ich wie Angst habe, weil ich merke, ich habe es nicht im Griff. Also ich, irgendwie, mein Kopf ist dann plötzlich nicht mehr nachgekommen mit dem Berechnen von, wie viele Stärken sind noch vor mir. Und dann bin ich unsicher und ich weiss nicht, ob jetzt noch 2 oder 3. Also es ist einfach automatisch. Ich merke einfach, mein Körper blockiert einfach. Bam, hört auf. Und ich muss dann kurz innehalten und überlegen und schauen, oder? Es ist so eine innere Sache, wo man nicht einfach automatisch merkt, aha, das ist jetzt weg den Augen. Also das ist, ja, erst wenn man
es ja, mal... Ja, das ist grundsätzlich.
Entdeckt, und dass mit dem es tut, kann man es überhaupt einschätzen.
Und da kommt jetzt ein Problem dazu, oder? Wenn jetzt ein Kind Probleme hat mit Lesen und zum Augenarzt geht, dann ist in der Regel, untersucht man den Visus, man untersucht die Refraktion, man schaut, braucht das Kind eine Brille und so weiter. Mhm. Das hat aber, und kommt nachher zurück, es ist alles in der Ordnung, oder? Mhm. Und das ist eben nicht das, was das Problem ausmacht.
Genau.
Sondern es ist effektiv die Wahrnehmung selber. Die Leute, die zu mir kommen, haben, ich misse in der Regel den Visus auch. Die haben in der Regel einen hervorragenden Visus. Das kann bis 1,6 gehen, das kann bis und noch mehr. Und dann kann ich aber vergleichen, wie ist die Qualität vom Gesehen? Wie sehen die einzelnen Sehzeichen? Und dann, wenn die sagen, ja, es bewegt sich oder es ist unangenehm, es ist anstrengend, das sind nachher die Teile, die dann einen Einfluss haben aufs Lesen.
Ja.
Und das wird in der Standardabklärung nicht gemacht. Mhm.
Also ich meine, es ist sicher sinnvoll, oder? Das visuelle System zuerst abzuklären oder das optische System zuerst.
Genau. Und das wird in der Standardabklärung nicht gemacht. Weder beim Optometrist nicht und auch beim Augenarzt nicht. Und das ist sehr schade, oder? Mhm. Weil da gibt es ganz wenige Fragen, die man stellen könnte. Was macht denn jetzt der Buchstabe, wenn die Fixation ein paar Sekunden halt ist?
Ja. Ich will sicher auch Videos verlinken, die mich beeindruckt haben auf YouTube von... sind meistens von Kindern, meistens von Schulkindern, oder? Das ist ja meistens das Thema, entweder rechnen oder lesen meistens. Und dann ist es natürlich auch ganz spannend, wenn dann plötzlich die Eltern merken, dass sie das auch haben.
Naja, das ist schon.
Und das Leben lang nicht gemerkt haben. Und da gibt es wirklich Videos, die ich sehr überzeugend finde, also wo ich finde, es ist schwierig, sich vorzustellen, dass das irgendwie Schabernack ist, irgendwie erfunden. Also das sind wirklich überzeugende Testimonials von Leuten, die man wirklich über mehrere Minuten begleitet
im Prozess. Ja.
Und dann sieht man, wie die Kinder vorher kaum können lesen, ganz, ganz, ganz langsam jedes einzelne Wort mit auseinanderhalten. Und dann ziehen sie Brüllen an, dann geht es ein paar Sekunden und plötzlich fließt das Zeug. Dann ziehen sie es wieder ab und dann können sie wieder nicht mehr lesen. Also es ist relativ eindeutig. Und ich denke, das finde ich halt wichtig. Also für Leute, die noch nie davon gehört haben, da muss man sich halt zuerst mal davon überzeugen, dass es überhaupt echt ist. Oder? Also ich bin auch skeptisch, allem gegenüber, gerade so medizinische
Sachen. Ja, ja.
Und man muss sich da irgendwie davon überzeugen. Aber ich denke, da gibt es ein paar Sachen, die wirklich echt überzeugend sind, auch im Netz. Und da möchte ich vielleicht gerade noch schnell einhängen, etwas, was für mich ganz, ganz klar rückblickend eindeutig ist. Oder? Und bei mir ist es einfach nicht so gesehen, dass ich sehr klar habe bemerken, oh, da tanzt alles auf dem Blatt umeinander.
Ja, ja.
Sondern einfach die klassischen Sachen für mich sind einfach gesehen, also erstens einmal auf der höchsten Ebene, ich habe nicht gerne gelesen. Oder? Ich bin der gewesen, der einfach nicht gelesen hat. Ja. Und mein Bruder hat immer Bücher vernascht, meine Schwester, soviel ich weiß, ein bisschen weniger, aber die hat auch, soviel ich weiß, auch gerne gelesen. Und ich habe einfach für die schwarzen Brüder habe ich ein Jahr gebraucht, oder? Das ist so der Running Gag von der Familie, oder? Dass ich immer noch die schwarzen Brüder lesen bin. Ich habe Geschichte toll gefunden, es hat mich eigentlich gepackt, ich habe es toll gefunden, aber ich habe trotzdem nicht gelesen, oder? Das ist für mich so eine Standard-Story, denke ich mal. Und was ich auch jetzt noch merke, weil ich Musik mache, ist das Problem mit den Zielen finden. Ja. Das ist für mich auch immer, das habe ich schon als Kind gemerkt, aber das ist einfach natürlich nicht genug. Es ist nie thematisiert worden. Aber dann bin ich mir sehr stark bewusst gewesen, dass ich immer wieder Ziele verliere, dass ich immer wieder neu anfangen muss. Also, oder? Man ist am Schluss vom Blatt, also, wie sagt man, am Schluss von den Zielen, und dann muss man wieder nach links rücken mit dem Auge, und dann muss man die nächsten Ziele finden. Und dass das einfach ein bisschen anstrengend ist, und dass man sich auch so verschaut, und dann muss man mit dem Finger gehen, und so, das ist, glaube ich, auch so etwas, wo ich denke, ist wahrscheinlich ein Anzeichen dafür. Und das andere ist das Verständnis. Auch etwas für mich, ganz klar, ich habe nie ein Problem mit Lesen. Ich konnte in der Klasse, solange ich mich konzentrieren konnte, solange ich das vielleicht nicht gerade eine Stunde machen musste, aber wenn man mal in der Klasse irgendwie hat, okay, jetzt bist du dran, jetzt musst du ein bisschen lesen, dann habe ich das können. Ich meine, ich bin vielleicht ein bisschen nervös gewesen, vielleicht andere auch, aber ich konnte es können. Und das vorlesen. Aber ich habe meistens keine blasse Stimme gehabt, was ich gelesen habe. Also, ja, ja. Ich habe kein Textverständnis gehabt. Und von das gibt es für mich rückblickend ganz viele Beispiele, wo ich irgendwie, ein Beispiel, das ich gerne nenne, ist, ich habe, wir haben, ich glaube, im Deutschunterricht vermutlich, einen Text müssen lesen, irgendeine Geschichte, irgendeine Kurzgeschichte, 2-3 Seiten, ganz eine kurze Geschichte. Ich habe das schnell reingedruckt, bevor ich in die Schule bin am Morgen. Ich bin auch kein Morgenmensch, das hat auch nicht geholfen, aber ich habe das so schnell gelesen, oder? Bei der Dana, dann hat es so eine Überraschungsprüfung gegeben, unangekündigte, mit so ein bisschen Leseverständnisfragen. Und ich habe eine schlechte Note gehabt wie mein Kollege, der den Text nicht gelesen hat. Also, das ist für mich so auch eine schöne Anekdote, so einfach. Es ist einfach nicht angekommen. Ich habe einfach die Übung gemacht, weil ich gewusst habe, es ist meine Aufgabe, ich muss es machen. Aber obwohl ich irgendwie über die Ziele drüber gerasselt bin, ich habe einfach keine Ahnung, was ich gelesen habe. Und ich habe das Gefühl, das ist auch ein klassisches Bild für Leute, die wirklich das Gefühl haben, bei mir ist das nicht auffällig, bei mir tanzen die Buchstaben nicht auf dem Blatt umeinander. Denke, so kann es aussehen, oder? Das können die Konsequenzen.
Ja, genau. Und vielleicht kann ich da noch eine Ergänzung machen. Ich erinnere mich an eine Person, die ist gekommen und hat gesagt, sie will das mal abklären. Und da hat sie gefragt, ja, wie geht es lesen? Da hat sie gesagt, ja, sie lese etwa 4 bis 5 Bücher pro Woche. Mhm. Und da bin ich stutzig geworden. Das war ziemlich am Anfang. Und ich dachte, was will die von mir? Oder?
Das ist das Problem. Ja, genau.
Und nachher habe ich dann gefragt, ja, wie lesen sie? Und da hat sie gesagt, ja, sehr schnell. Sie sagen immer eine Stunde, wie langsam die anderen lesen. Und dann ist es entscheidend gekommen, wenn sie aber ein Wort genau hat müssen anschauen, dann ist das Problem angegangen. Mhm. Oder dann haben sich die Buchstaben davon bewegen. Aber sie hat ein hervorragendes Wortbild Wahrnehmung gehabt. Wobei ich fast will sagen, sie hat fast Sätze wahrgenommen. Wenn sie geschaut hat und durch das. Und dann habe ich ihr gesagt, haben Sie auch Sorge dieser Technik? Die muss man sonst mit in teuren Kurs lehren. Die Schnelllesetraining, oder?
Ja, gell, habe ich ja schon mal im Fernsehen gesehen, so Zeug, ja.
Genau. Und sie hat dann nachher die Abklärung, und für sie war dann eindeutig gewesen, dass mit der Brille ist dann eben der Teil vom genau schauen nicht mehr eingeschränkt gewesen. Sie hat dann beides können. Jetzt vielleicht noch ein bisschen praktischen Einschub für Leute, die dann zulassen. Wenn sie einen Text haben auf einem weißen Blatt, relativ dicht beschriebenen Text, und wenn sie dann in der Mitte von dieser Seite einen Buchstaben fixieren, dann können sie schauen, was dort, ob etwas passiert. Wenn nichts passiert, ja, dann ist das kein Problem. Und sonst fährt nach ein paar Sekunden nachher an, dass das anstrengend wird, dass sich einzelne Buchstaben bewegen, dass vielleicht Buchstaben verschwimmen, dass möglicherweise der Hintergrund strahlt und stört. Das wären nachher so konkrete Wahrnehmungsprobleme, die häufig geäussert werden im Rahmen der Abklärung. Mhm. Und das ist der Teil, wo man dann beim Screening abklärt, um eben Störungen zu reproduzieren. Dann tiefe Sehen, das haben wir schon mal erwähnt, Mobilität, das Gleichgewicht, häufig auch Ungeschicklichkeit, häufig kann auch Stress sein, wenn man bewegende Objekte muss anschauen muss und dann nicht selten, dass bei gewissen Sachen den Leuten übel wird oder eben auch Schwindel auftreten.
Ja. Und mit Mobilität meinst du was?
Mobilität, dass zum Beispiel sich bewegen in einem Einkaufszentrum, ja. dass das unangenehm ist, dass so Leute nicht selten in andere Leute hineinschiessen,
ja.
weil einfach daraus ein Stress entsteht, dass im peripheren Bereich, im äußeren Bereich vom Gesichtsfeld, wo für eine bestimmte Aktivität müsste die Aktive sein, nicht aktiv ist oder umgekehrt. Mhm. Und auch hier gibt es sehr wichtige Forschungsergebnisse, wo man eben nicht vom Erlen-Syndrom redet, aber wenn man die Forschungsarbeiten liest, sieht man den Bezug ganz klar. Und ich denke, das wird in nächster Zeit wird das ein Bereich sein, wo man kann nutzen kann, auch für unsere Arbeit.
Ich möchte noch etwas erwähnen. Buch,
ja.
Also, yeah. Mhm.
Ist gut.
Ja, also einfach wegen Mobilität ist mir noch ganz sinnvoll, Autofahren. Das ist natürlich für Kinder noch kein Thema.
aber sonst noch schauen.
Ja, also gut, das weiß ich nicht, vielleicht kann ich rausschauen, aber ich meine jetzt vor allem das Autofahren selber. Also ich habe einfach,
selber, ja, ja.
Ich habe gemerkt, dass ich in den letzten Jahren leider immer mehr Probleme bekomme mit dem. Und es ist mit den Brillen besser, aber es ist nicht komplett gelöst oder nicht komplett beruhigt.
Ja, ja. ja
und ja. ich glaube, dass das mit dem Tunnel wahrscheinlich das Schlimmste ist. Also wenn du die Lämpchen hast, immer mehr LED-Lämpchen, immer mehr Lämpchen überall, alle schön regelmäßig und das flackert da schön ins Gesichtfeld rein. Ich weiß nicht, ob es das ist oder einfach weil es so ein regelmäßiger Tunnel ist, keine Ahnung, aber irgendwie dort scheint es mir immer am ehesten noch schwierig zu sein, dass sie dort wie so Konzentrationsprobleme haben. Es ist wie so, ich habe Mühe, um einfach ruhig zu bleiben. Und ich meine natürlich, man könnte über Angst reden und so. Ich kann ja auch andere Gründe geben. Ich habe einfach das Gefühl, ich habe das früher überhaupt nicht gehabt. Und das nimmt ja. irgendwie so ein bisschen zu. Ich habe einfach mehr Mühe wie früher. Und es scheint für mich ganz klar im Visuellen zu liegen. Es ist so eine Augenanstrengung, es ist so eine Schwierigkeit, zum Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden, wo einfach Stress macht und wo die Konstellation dann einfach aufbraucht. Oder? Das ist dann einfach sehr anstrengend.
Ich bin sehr froh, dass du das jetzt erwähnst. Was wir hier jetzt haben, sind im Grunde genommen Bewegung, mhm. die beim Autofahren eine Rolle spielt. Es spielt eine Rolle, beim Autofahren konzentriert man sich ja einerseits gegen vorne, man muss zum Teil genau fokussieren mhm. und parallel wird das ganze Gesichtsfeld stimuliert. Mhm. Genau. Und wenn jetzt die äußere Teile des Gesichtsfelds in dieser Zeit nicht automatisch gehemmt sind, sondern immer wieder aktiviert werden, dann entsteht der Stress. Mhm. Und es ist sogar so gewesen, im Berner Oberland hat es einen Tunnel gegeben, wo der eröffnet ist, worden ist, haben sie plötzlich gemerkt, dass es vermehrt Epilepsiefälle gegeben hat.
Ei, ei, ei. Ja.
Und man hat dann, ich glaube, mit einem so einem nicht eine Folie, sondern ein Gewebe vor die Öffnungen angehängt. Das war eine Galerie mit Öffnungen, mit yeah. Tageslicht. Oder?
Yeah. Yeah. Yeah.
Und hat dann ein Gewebe angetan, damit der Unterschied von hell-dunkel kleiner geworden ist. Und damit sind die Störungen haben sich dann reduziert. Das ist übrigens auch publiziert worden.
Spannend. Yeah, okay.
Und das ist wieder ein Beispiel für das Zusammenspiel zwischen Peripherie und zentralem Gesehen.
Kann ich absolut nachvollziehen. Also es macht für mich völlig Sinn, dass das stressig ist. Wenn auf der Seite die ganze Zeit so Flash, die ganze Zeit so leuchtende Sachen reinfunken und eigentlich solltest du dich auch vorne konzentrieren, auf die Linie, auf die ja. anderen Autos, die dir entgegenkommen.
Und die Lichttechnik berücksichtigen das inzwischen. Also moderne Tunnel haben inzwischen eine komplett andere Beleuchtung, als das die alten hatten.
Und die ist besser?
Und die ist besser, weil ist nicht mehr, es ist ein gleichmäßigeres Licht. Und früher hat man einfach sehr viele so einzelne Lichtpunkte gehabt, wo dann einfach der Reiz ausgelöst hat vom On und Off. Und das hat den Stress nachher ausgelöst.
Okay.
Also Die Lichttechnik ist sich bewusst von dieser Problematik und kommt mir jetzt gerade kein Tunnel in den Sinn, weil ich von dem nicht betroffen bin, aber hier und da achte ich ein bisschen drauf. Das hat sich verändert.
Okay, spannend, ja. Also auf jeden Fall, die neuen Tunnels sind sehr anders beleuchtet, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Ganz, ganz viel mehr kleine Lämpchen. Das ist so.
Und es hat viel mehr und sind nicht mehr einfach nur so einzelne Lichtpunkte, die relativ intensiv ist. Vielleicht könnten wir wieder, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, aber wir könnten vielleicht noch ein bisschen mehr auf Text und auf Buchstaben kommen. Da sind die Äußerungen, die von den Leuten kommen, sehr unterschiedlich. Also es gibt dann Äußerungen, zum Beispiel, dass Buchstaben pulsieren. Es gibt Äußerungen, dass Lichthöfen stehen. Sie erzählen, dass die Buchstaben sich überlappen. Und Bewegung haben wir schon erwähnt. Und das kann so weit gehen, dass sogar Ziele verschoben werden. Ja. Dann der Hintergrund vom Text ist ganz wichtig und kann sehr stark stören. Ja. Und das kann dann so weit gehen, dass Muster entstehen, dass wie Flüsse entstehen, dass Zwischenräume eben so dominant sind, dass Farben, dass der Hintergrund wie so atmet. Also muss ich bei der Abklärung einfach zulassen und die Leute
erzählen. Kurz einhängen, einfach weil ich es persönlich nachvollziehen kann. Weil ein paar von diesen Sachen kenne ich nicht, oder? Ich habe nicht so die ganz krassen Sachen, wo Buchstaben auf andere Linien rumgumpen und so Zeug. Aber das mit dem Hintergrund, ich meine, das ist wirklich etwas, ich finde es fast lustig, um darüber nachzudenken, oder? Aber ich habe als Kind, ich kann mich gut erinnern, dass ich amigs wie so ein bisschen abgespaced bin bei dem, oder? Ich bin quasi am Lesen und dann kann ich es ist wie eine Art Drogentrip fast schon. Ja. Und der Hintergrund, das Weiss, das gibt ein Muster zwischen allen Wörtern und ich bin dann einfach so am Beobachten, wie die Muster sind, oder? Also ich sollte eigentlich am Lesen sein. Eigentlich geht es darum, die Wörter zu interpretieren und irgendwas zu verstehen. Aber irgendwie kommt der Hintergrund in den Vordergrund und ich beschäftige mich nur noch damit, wie die Wissen Zwischenräume zwischen den Zielen und den Wörtern miteinander in Verbindung stehen. Genau, und so das, ja. Also es ist nicht unbedingt eine Bewegung für mich, sondern einfach, dass einfach der Fokus völlig am falschen Ort ist plötzlich. Oder? Und also ich finde es faszinierend, aber es ist mir jetzt gerade in den Sinn geworden.
Eine wunderbare Beschreibung. Ja. Ich hatte einen Bub, der das Phänomen dann so beschrieben hat, der hat gesagt, sie auf dem Blatt hat es wie Gletscherspalten.
Ja, genau.
Oder die Zwischenräume, die Formen. Ja. Und dann wird das dominant und dann hat man das Problem, dass die Person dann nicht konzentriert scheint. Ja. Oder? Und dann wird das falsch interpretiert. Und die Kinder verstehen die Welt nachher nicht mehr. Oder? Mhm. Und erleben ihre Unfähigkeit und dabei ist, dass es ein visuelles Phänomen, wo man sehr wohl könnte beseitigen, um die Konzentration zu behalten. Mhm. Vielleicht ein anderer praktischer Hinweis noch für Zuhörer, sofern sie eine Türvorlage bei ihrem Eingang haben, mit so Wellenlinien, so Wellenlinien drauf, das sieht man auch häufig. Oder sonst so einen Teppich, der intensive, regelmäßige Muster hat. Mhm. Den kann man auch anschauen und einmal schauen, was passiert da. Mhm. Und man sieht da auch, es ist nicht nur das Lesen betroffen, sondern es ist wirklich die Umwelt ist, betroffen.
Was halt schwierig ist bei diesen Sachen, ist der Vergleich fällt dir dann trotzdem, oder? Also ich meine, ich weiss ja dann amigs trotzdem nicht, was passiert denn bei einem normalen Mensch quasi oder bei jemandem, wo das visuelle System nicht überreizt wird, oder? Das ist noch schwierig zum
Beispiel. Aber es gibt dann doch einen gewissen Ansatz, dass man sagen kann, das ist nicht gerade angenehm zum Anschauen. Mhm. Und wenn man es eben konkret fragt, dann fängt es eben trotzdem an zu beschreiben. Mhm. Und das Interessante, du hast da recht, das Interessante ist nachher dann der Vergleich, oder? Dass, wenn man dann die Hilfestellung hat. Dass natürlich unter diesen Rahmenbedingungen, und da ist das vorher sehr schön beschrieben, entsteht dann häufig eine verkürzte Aufmerksamkeitszeit, eine verkürzte Konzentrationsspanne. Mhm. Und es ist keine Energie mehr da für das Lesesinnverständnis. es ist vielleicht ein gutes und Lesen zum Zuhören für den Lehrer und es gibt vielleicht sogar noch gute Noten. Mhm, genau. Aber der Inhalt, der Zugang zum Inhalt ist nicht gewährleistet.
Also da, ich so, jetzt kann man ständig so Geschichten entziehen und das ist genau so, habe ich mir eigentlich vorgestellt. Ja. Wenn du da so Zeug erzählst, dann das ist etwas, also ich weiß nicht, ob das halt ein Branche vielleicht auch erlebt, darum sage ich es auch, oder? Aber für mich ist eigentlich der springende Punkt ist eigentlich der gewesen, wo wir haben müssen Geschichten nachverzählen.
Ja.
Ich habe gelernt lesen, ich habe sogar am Kindesgeübe übrigens gelernt lesen, ich wollte lesen können, ich habe gelernt rechnen, ich habe das Zeug schnell können, ich bin in die Primarschule gekommen und habe eigentlich alles schon können. Also ich habe die Buchstaben kennt, ich habe die Wörter können lesen. Ich konnte Plus und Minus machen, sicher. Und weil meine ältere Geschwister sind halt schon in der Schule gewesen, dann habe ich ihre Arbeitsblätter angeschaut und dann haben die mir das
erklärt. Ja.
Und das heisst, ich habe mit dem allem keine Mühe gehabt und das war alles ein bisschen langweilig gewesen. Und dann irgendwann ist es weitergegangen und dann haben wir einfach Text gelesen und dann haben wir es einfach vorlesen und wie gesagt, mit dem habe ich keine Mühe gehabt. Und dann, das ist ein Schultrauma für mich, oder? Wir haben alle unsere schlechten Schulerlebnisse und das ist eines von diesen ganz schlechten Schulerlebnissen gewesen, darum kommt es mir in den Sinn. Johann-Peter Hebel-Geschichte haben wir lesen, oder? Die Kurzgeschichte. Und haben die müssen nachverzählen, auf Hochdeutsch. Das heisst, da kommen verschiedene Challenges auf einmal. Natürlich Hochdeutsch reden ist sowieso schwierig für Schweizer. Oder? Und am Anfang ist immer ein Challenge. Aber das grösste Challenge war vermutlich nicht Hochdeutsch gewesen, sondern einfach überhaupt halt vom Text dann den Schritt zu machen in Bedeutung hinein. Also das war einfach eine völlig andere Aufgabe gewesen und hat mich vor grosse Probleme gestellt. es ist mir jetzt einfach gerade in den Sinn gekommen, das hat wahrscheinlich auch einen Zusammenhang. Also, dass quasi die Leseaufgaben sind von in Wortlaut ausdrucken, dann habe ich keine Mühe gehabt, aber dann die Textbedeutung habe ich immer Mühe gehabt, also auch im Geschichtsunterricht immer Mühe gehabt. Ich habe immer Mühe gehabt, einfach den springenden Punkt zu finden, um was geht es da eigentlich, was wird da eigentlich beschrieben und so weiter. Und ich stelle mir vor, dass das einfach wirklich einen direkten Zusammenhang auch mit der Verarbeitung zu tun hat, oder?
Das ist sehr sicher. Ich weiß nicht, vielleicht wollen wir einmal noch ein probieren. Wir haben jetzt sehr spannend sind wir abgeschweift. Und ich glaube, das ist in einem Gespräch sehr interessant. Und das zeigt auch die Breite. Und das zeigt gleichzeitig auch, dass gewisse Wissenschaftler natürlich mit einer solchen Ausgangslage Mühe haben.
Ja.
Oder? Weil wir können nicht einfach 100 Leute, die genau das Gleiche haben, zusammennehmen. Sondern beim einen ist es so, beim anderen ist es so.
Richtig, genau.
Und wenn man jetzt Methoden anschaut, dann ist eigentlich eine erste Stufe, wo die Leute können dran gehen können, das sind mit Fragebögen, wo ich jetzt zum Beispiel kann zur Verfügung stellen. Es ist auch möglich, dass man auf meiner Homepage noch vertieftere Informationen überkommt, das wäre www.irlen.ch.
Genau.
Sehr und dort gibt es noch mehr Informationen.
Also den Fragebogen kann man abladen oder muss man den anfragen?
Nein, da müssen wir bei mir ein Mail schicken und dann schicke ich die Fragebogen. Und dann, wenn man dann sieht, ja, mal, da sind einige Sachen, wo ich betroffen bin davon, es ist immer so, dass nicht alle sind. Also man muss dort nicht von allen Dingen betroffen sein. Also ich habe auch Skirennfahrer, wo Irlenfilter brauchen, wo von der Bewegungswahrnehmung überhaupt nicht beeinträchtigt sind. Mhm. Und ich habe andere, wo jede Bewegung fast vermeidet. Also das sind so unterschiedliche Auswirkungen. Ja. Also wenn man mal die Fragebögen angeschaut hat, dann kommt man eine Einladung über, sobald man dann wieder kann reisen kann, für ein Irlen-Screening. Und Screening ist in der Schweiz an verschiedenen Orten möglich. Ich habe auch eine Liste auf der Homepage, wo man kann nachschauen kann, ob in der Gegend allenfalls jemand ist, der die Vorabklärung machen könnte. Und das ist dann die Abklärung, die man probiert zu reproduzieren, die visuelle Wahrnehmungsstörung, und nachher sofort schaut, gibt es eine Folie, die Wahrnehmungsstörungen reduziert. Und ganz am Schluss schaut man dann auch, was hat es jetzt für Auswirkungen fürs Lesen. Weil wenn jemand zu mir kommt, die Personen, auch wenn sie wegen dem Lesen kommen, die müssen am Anfang nie lesen bei mir. Ja. Weil das haben sie ja schon 100-mal bewiesen, dass es nicht geht. Sondern ich probiere dort einen ganz anderen Ansatz, eben isoliert auf visuelle Wahrnehmungsstörungen. Und ganz am Schluss vergleichen wir natürlich dann das Lesen. Und man sucht dann eine Farbe, das ist manchmal auch eine Kombination von Folien, wo es am angenehmsten ist, etwas anzuschauen und wo auch gewisse Funktionen möglich sind. Also eine von den Aufgaben ist zum Beispiel eine Reihe von X zu zählen. Und das ist eine von den schwierigsten Übungen. Die ist dann auch noch in einem Halloween-Kopf rein, alles nur mit X und in der Mitte hat es dann so eine Ziele, die man muss zählen. Und das können sehr viele Leute können das nicht. Es ist auch schwierig, schon für jemanden, der gar kein Problem hat. Das ist eigentlich die schwierigste Aufgabe. Aber das erlaubt nachher wieder zuzuhören. Die fangen dann an zu zählen, 1, 2, 3, und dann sagen sie, oh, jetzt geht es nicht mehr. Jetzt habe ich die Stelle verloren. Oder sie sagen, oh, jetzt sehe ich nur noch Zwischenräume. Oh, sie, das ist aber anstrengend. Und dann kann man vergleichen mit der gefundenen Folie. Und nicht selten ist es nachher so, dass das Zählen nachher ohne Problem geht. Und dann kann man das ausprobieren beim Lesen. Und in einer zweiten Sitzung kann man nachher dann mit dem Spektralfilter besser die Abklärung machen. Das ist dann natürlich viel präziser, viel differenzierter. Und vor allem geht man mit dem dann auch voraus und geht Stegen laufen und läuft in einer Linie und so weiter.
Vielleicht ist das für dich auch noch spannend zu hören. Also vielleicht haben wir das auch mal erzählt, nachdem wir uns gesehen haben. Das ist ja schon viele Jahre her. Aber ich kann mich erinnern, dass ich nachher an der Jazzschule bin und ein paar recht spezielle Erfahrungen kann in so den ersten 1, 2 Tagen. Also es ist ein Prozess jetzt mit uns, wo wirklich ein paar Tage gegangen ist, bis sich irgendwie ein neues Normal eingestellt hat oder bis sich irgendwie mein Hirn wieder mit in die Schlag gekommen ist. Was einfach ein bisschen das Zeug durcheinander gebracht hat. Ich kann mich erinnern, dass es an der Decke von diesen Schulzimmern hatte so komische, wahrscheinlich sind das so Schallschutzdecken gewesen. Es hat ganz viele kleine Löcher drin gehabt, also ganz, ganz, ganz viele Löcher.
Ja.
Und ich habe es einfach noch angeschaut, so zum Vergleich, weil ich einfach gemerkt habe, irgendetwas ist ein bisschen komisch und so. Oder ich kann mich erinnern, bin mal am Boden gelegen und so. Und es ist einfach irgendwie wie zum Teil das Zeug hat noch komisch ausgesehen wie vorher, bevor es sich irgendwie wieder beruhigt hat. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, es hat einen Tag, zwei gebraucht, wo die Brille so ein bisschen für mich eher desorientierend war zum Teil. Also wenn ich dann gespielt habe mit einer Band und so, dann ist es fast ein bisschen, was ist denn da los? Schwierig zu beschreiben, aber ich habe das Gefühl gehabt, es ist eine Weile gegangen so. Und dann nachher ist
jawohl, ja. Also manchmal braucht es eine Anpassungsphase und das, was du sagst mit diesen Schallschluckdecken, das ist natürlich für sehr viele Leute, die betroffen sind, ist das Horror, das anzuschauen. Also das ist sogar möglich, dass das kann eine Störung auslösen, also das kann einen Migränenanfall auslösen, das kann bis ein Ding aus, das kann weiter sogar einen Epi-Anfall auslösen. Ja.
Wahnsinn. Also ich meine, ich frage mich natürlich auch, wieso habe ich ein Instrument spielen, das visuell so stressig ist. Also ich kann mir wenig Instrumente vorstellen, die so stressig sind wie Vibraphon spielen. Weil du musst Augen brauchen zum Spielen. Also es gibt wenige Leute, die gut können Blatt lesen mit diesem Instrument und die wirklich können die Augen zumachen und blind spielen. Weil man hat einfach lange Schläger in der Hand und zwischen der Hand und dem Instrument ist ein rechter Abstand. Du berührst nichts vom Instrument, also du hast überhaupt keine Referenz, du hast keine haptische Referenz. Am Klavier hast du das natürlich, da spürst du die schwarze Taste, du hockst immer gleich und so und kannst von den Fingern her ertasten, wo du bist, oder? In dieser ganzen Struktur. Gige sowieso, Flöte sowieso, da kannst du alles blind spielen.
Am Klavier, ja, das ist der eine Teil, aber am Klavier haben wir dafür den weiß-schwarz-Kontrast.
Genau, aber du musst nicht unbedingt deine Tasten
anschauen. Du musst nicht schauen, ja.
Genau. Ich muss aber meine Tasten anschauen. Und das ist
ja, nicht nur, genau. Ja.
Das sind regelmäßige Metallplatten, die das Licht von oben reflektieren auf unterschiedliche Arten.
No, jawohl, ja.
Und wenn ich den Dämpfer bewege, dann tut es sogar die Platte bewegen. Das heisst, das Licht, das reflektiert, bewegt sich dann auf der Platte.
Ja.
Es ist. Ja, und dann muss man hier und her switchen zwischen den Noten und den Platten. Und das ist visuell relativ anstrengend, ist mir dann plötzlich einmal aufgefallen.
Jawohl.
Wieso Spitzeninstrument? Das weiß ich, kann ich mir nicht ganz erklären.
Aber es ist jetzt schön, das Beispiel, das du bringst, was wir jetzt hier alles drin haben, wo wir schon erwähnt haben vorher. Du hast regelmäßige Muster, oder? Mit den einzelnen Teilen. Du hast Bewegung drin. Und du hast sogar so eine feine, zitterige Bewegung, möglicherweise, oder? Mhm. Und dazu Bewegung auch noch von der Schläger.
Von der Schläger, genau. Und eben, ich meine, ich habe einfach oft, irgendwie geht es schon. Es ist nicht genug schlimm, dass es gar nicht geht. Aber es ist sicher so, dass es Dreifunkt und Konzentrationsschwierigkeiten gibt. Einfach, dass die Reflexion vom Licht, oder dann bist du auf einer Bühne, dann hast du Bühnenlicht und dann hast du wirklich eine volle so Reflexionspunkte auf diesen Platten drauf. Und dann, je nachdem, auf welchem Instrument du spielst, sind die silbrig oder goldig oder sonstige Farbe. Und es hat sehr viele visuelle Inputs, die theoretisch stören können. Und ich glaube, das ist etwas Ähnliches wie das, was du beschrieben hast mit dieser Schnellleserin. Das ist schlussendlich das, was ich versuche zu machen, ist zu verallgemeinern, um mich nicht auf die einzelnen Sachen zu fest zu fokussieren, weil sonst verliere ich mich. Oder? Also ich muss wirklich so ein bisschen einen Abstand bekommen zu dem Ganzen und ein bisschen mehr in das Periphere hineingehen. Genau. Aber ja, ich
also Musiker kommen eigentlich regelmäßig zu mir.
Ja, das hast du mir nicht.
Also auch Noten schon. Lesen. Und zwar eben vor allem wegen Noten lesen.
Ja, genau.
Genau. Und dann jemand umstellen auf Improvisation, da könnte schon ein Hinweis sein. Dass die Noten vielleicht ein Störfaktor sind. Oder?
Das ist natürlich auch bei mir, kann man natürlich auch reinwerfen. Ich habe immer gern improvisierte Musik gemacht und darum bin ich auch in Jazz gegangen.
Ja.
Das ist schon so. Ich meine, gleichzeitig kann ich. Eben, es ist immer so ein bisschen komisch, oder? Ich kann gut Noten lesen. Ich bin in der Jazzschule einer der Besten gewesen, denke ich, im Jahr im Blatt lesen und so. Ich bin halt auch mit dem aufgewachsen. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Zeit gehabt, um das zu lernen. Aber es ist. Es ändert nicht daran, dass es etwas Stressiges ist, oder? Es ist etwas, das Energie braucht, es ist etwas, das vielleicht jemand anders stundenlang machen kann. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich Mühe habe, zum Klaviernoten lesen Level erreichen. Oder die müssen ja mehrere, also normalerweise einfach zwei, jetzt weiss ich das Wort gar nicht dafür, System, glaube ich, gleichzeitig lesen, oder? Man hat so die verschiedenen Schlüssel und die müssen Basslinien lesen und gleichzeitig den ganzen Rest.
Ja, und bei Orgel wäre es noch schlimmer,
genau. Und ich habe das auch schon ein bisschen versucht, mir zu gehen, einfach das Gefühl, okay, mit dem hatte ich, glaube wirklich einfach extrem mehr. Also dort kommt dann eine Grenze und das Gefühl, das geht, glaube ich, nicht. Aber ja, bis man es mal versucht hat, so ganz sicher bin ich mir. Hey, ich würde mal sagen, herzlichen Dank für die Einführung. Ich meine, ich hoffe, dass das ein paar Leute hören. Ich hoffe, dass es Leute gibt, die irgendetwas erkennen an sich oder an ihrem Kind oder an ihren Eltern oder wer auch immer. Eben, es ist halt, ich denke, das Thema wird oft im Schulkontext aufgegriffen. Also so in den Websites, in den Videos und so geht es meistens um Kinder, die eben Lernschwierigkeiten haben oder Leseschwierigkeiten haben. Bei Mathe sind wir jetzt gar nicht groß drauf eingegangen, aber da geht es ja, glaube ich, einfach darum, dass Plus Minus nicht unterscheiden zum Beispiel oder dass einfach.
Es ist natürlich auch wieder das Lesen spielt eine Rolle. Oder? Bei Textaufgaben unter Umständen kann das durchaus sein, dass dann eine Mathe-Note gar nicht etwas aussagt über das Rechnen und über Mathematik, sondern über das Lesen, aber das wird dann nicht differenziert. Oder?
Logisch, genau. Aber ich denke, das ist der Bereich, der am meisten aufkommt und ich meine, das ist ein Thema, das mich speziell interessiert, darum mache ich den Podcast. Was es alles für Hindernisse gibt für Kinder, dass sie sich wirklich können entwickeln. Und ich habe halt das Gefühl, dass es im grösseren Schulkontext auch einige Sachen gibt, wo die Kinder die Entwicklung bremsen. Also, da gibt es verschiedene Sachen, aber das ist jetzt einfach quasi wie eine organisches oder körperliches Problem, wo, wenn es nicht erkannt wird und nicht angegangen wird, auch dazu führen kann, dass ein Kind sich einfach in einem gewissen Bereich einfach sehr schlecht kann entwickeln kann.
Genau.
Und dazu kommt noch die ganze Traumata und Selbstwertgefühl und all das Zeug, das dann halt mitspielt. Oder? Und ich hoffe sehr, dass es da... also grundsätzlich, oder? Ich frage mich, ich meine, was unternimmst du oder was kann man unternehmen, um das Ganze ein bisschen mehr in die Leute bringen? Also
ich denke, wenn ich jetzt schaue, also es hat relativ viele Leute, die auf die Homepage gehen und dort etwas hören. Und dann das Entscheidende ist natürlich die betroffenen Personen, wo es tragen. In der Öffentlichkeit auch und dann erklären. Ich sage immer, auch den Kindern sage ich, hör, du bist jetzt eine Botschafterin für das und du kannst in vielen anderen Kindern vielleicht helfen, wenn die wissen, dass es so etwas gibt.
Mhm. Mhm. Ja, genau. Also das,
und es sind natürlich dann, und es ist eine Intervention, die nicht invasiv ist. Es ist einfach die Brille. Es sind keine Medikamente, es sind keine Psychopharmaka. Es ist einfach, wir absorbieren das Licht, das stört. Das ist im Grunde genommen das, was die Methode anstrebt.
Mhm. Und meinst du nicht auch, dass am meisten Verbreitung wird stattfinden, wenn man die Leute dafür gewinnen, die die Abklärungen machen? Also es gibt ja Abklärungen, die jetzt normal sind. Oder mein Stiefbruder hat ADHS gehabt und er hat das erst mit etwa 12 überhaupt mal geprüft bekommen und hat überhaupt die Diagnose bekommen. Das ist heutzutage, glaube ich, anders, oder? Ich glaube, heutzutage ist das sehr verbreitet, sehr bekannt.
Ja, ja.
Wird wahrscheinlich sehr früh abgeklärt. Und ich denke einfach, die Sachen, die jetzt schon abgeklärt werden und die tendenziell etwas mit Irland zu tun können, dort wäre jetzt für mich der Punkt, und ich würde meinen, ja, das wäre wertvoll, wenn die Leute könnten in irgendeiner Form sensibilisiert werden und das dann
mitleiten. Also vielleicht kann ich da sagen, ich hatte einen Lehrauftrag an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Das Jahr hat er jetzt nicht stattgefunden. Ich denke, das wäre sicher ein Ort. Ich würde aber sogar behaupten, das müsste man sogar thematisieren früher, auch an der Fachhochschule an der pädagogischen Fachhochschule.
Aha, so,
Weil für mich, ich habe das mal angetönt, also im Prinzip kann ein Lehrer merken, da stimmt etwas nicht. Mit dem Schauen. Also, wenn ein Kind sehr angestrengt schaut beim Lesen, dann kann es natürlich sein, dass es Brille braucht. Das ist klar. Aber es kann auch sein, dass das Erlen-Syndrom vorliegt. Oder wenn ein Kind grosse Mühe hat, an die Projektionswand zu schauen, wo dann häufig ganz hell ist. Oder, wenn ein Kind lieber eine dreckige Wandtafel hat als ein Whiteboard. das wäre dann so ein bisschen Hinweis.
Yeah.
Und in der Zusammensetzung der Kurs, wenn Leute kommen, das ist vielleicht noch zu sagen, da habe ich ganz unterschiedliche Berufsgruppen. Also ich habe Lehrer, ich habe Heilpädagogen, die kommen, ich habe Ergotherapeuten, im nächsten Kurs wird ein Physiotherapeut sein, es sind Optometristen, Optiker, also aus dem, und früher haben wir mal einen Augenarzt aus Italien, ich habe aus Paris einen Psychiater gehabt, das ist das, was ich meine mit dem Interdisziplinär.
Ja, absolut. Ja.
Also, all diese Berufsgruppen könnten Leute sehen, die von dem profitieren
könnten. Ja, hoffen wir, dass das zunimmt. Ja. Also ich bin wirklich, ich finde es schade, wie selten ich das antreffe. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Ich meine, ich selber habe die Brille nicht mehr an. Ich meine, ich erzähle jetzt nicht jedem, um was es geht.
Ja, natürlich. Ja.
Jetzt also im Büroalltag wird das eigentlich mal alles wieder angesprochen. Man hat so seine Sitzungen und so. Also klar, die vom Geschäft, die haben sie 1000 Mal gesehen. Und wenn jemand nachfragt, dann erkläre ich es gerne und so.
Ja.
Die sind halt eben mir jetzt nicht so stark gefärbt, oder? Also ich denke, je mehr sie gefärbt sind, desto mehr muss man fast darüber reden. Oder
ja, wobei die, die jetzt gekommen sind, sind jetzt schon ein bisschen stärker. Du hast
genau,
die
gewählt. Ja, da bin ich denke, ja, genau, da bin ich gespannt. Genau. Aber die, die jetzt die
also da bin ich auch so. Sehr, sehr gespannt. Ja.
Ja, ja. Die, die ich jetzt die letzten so 5 Jahre gesagt habe, ist es halt immer so ein bisschen, ja, ist es jetzt einfach so ein Style-Ding, oder? Ja. Oder hat das irgendeine Funktion? Und ich glaube, die meisten Leute nehmen wahrscheinlich einfach an, dass es eine normale Brille ist. Oder? Ich nehme an, das ist das, was die meisten annehmen. Und sobald es ein Farbe ja, ja. wird, dann fragt man sich dann wirklich, oder? Was ist das? Und wieso ja. hast du das an? Und,
also Johnny Depp hat ja auch eine von uns, oder?
Habe ich nicht gewusst. Also ich habe gewusst, er hat ja. eine farbige Brille an, aber ich weiss den Namen nicht, ja, ist das jetzt wirklich Irland oder haben die jetzt wirklich...
Mal, das weiß ich, dass das okay. Irland ist, ja.
Okay, okay.
Spannend. Also wenn Johnny Depp und Irland eingehst, klar, findest du ihn.
Okay.
Und da ist noch ein anderer Schauspieler aus England, glaube ich, den Namen habe ich jetzt... Ist mir empfohlen. Ja.
Ja, dem so blaue Brille noch. Ja, lustig. Okay. Jo, also von mir aus, wenn wir da stehen bleiben.
Ja, das ist gut. Und die Leute, die sich interessieren, können unverbindlich mit mir Kontakt aufnehmen, auch über E-Mail oder Telefon. Und
genau. Und das am besten über die Website irlen.ch.
Oder? .ch, ja.
Genau. Super. Ja, also Fritz, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg mit dem, dass du noch ganz viele Leute erreichst.
Danke vielmals.
Merci für deine Ausführungen.
Ja, ich wünsche dir.